Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit Marietta Schwarz, guten Abend. In dieser Fazitausgabe Rom, Shakespeares römische Kaiser am Hamburger Thalia Theater, Regie Stefan Bachmann. Premiere war heute Abend. Ebenfalls Premiere feierte die Oper Medea von Aribert Reimann, und zwar in Essen. Hochkomplexer, musikalisch anspruchsvoller Stoff. In Paris eröffnet eine Tutanchamun-Ausstellung. Der Andrang ist gewaltig, übrigens auch bei der Leipziger Buchmesse. Wir schauen heute aber trotzdem mal auf die Probleme der kleinen Verlage. Und schließlich 200 Jahre Bremer Stadtmusikanten, eine Ausstellung über Kunst, Kitsch und Gesellschaft.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
William Shakespeare hat sich in seinen römischen Tragödien mit dem Aufstieg und Fall der Demokratie, mit Lügen und Populismus beschäftigt. Ein Stoff also, ja, aktueller denn je und einer, der in letzter Zeit in der Bearbeitung von John von Düffel immer mal wieder auf die Bühnen kam, zum Beispiel letztes Jahr am Deutschen Theater, inszeniert von Karin Henkel. Jetzt hat sich Stefan Bachmann den Stoff vorgeknöpft, aber nicht fürs Schauspiel Köln, sondern für das Thalia Theater in Hamburg.
Ihr kennt General Caius Marcius. Sein Schwert schwebt über euren Köpfen. Er bewacht den Hunger in euren Bäuchen. Den Hunger eurer Frauen und Kinder. Wer also ist Roms größter Feind? Ihr, das Volk. Oder Caius Marcius? Wer ist der Feind dieses Staats? Caius Marcius. Wir klagen ihn an, den Verräter. Sprich, Verleumder des Volkes! Wenn du schweigst, bist du schuldig auf Tod.
Ehrwürdige Römer, ich sage euch, die Patrizier sind in höchster Sorge um euer Wohl und beklagen mit euch diese Zeit des Mangels. Die Hungersnot machen die Götter, nicht der Staat.
Ja, Rom gegen die Römer, ein Ausschnitt aus dieser Rom-Inszenierung, die Michael Lages für uns gesehen hat heute Abend in Hamburg. Herr Lages, bevor wir über die Inszenierung sprechen, ist dieser Text von Düffel, er hat ja aus drei Shakespeare-Dramen eines gemacht, kann man sagen, ein Gewinn, oder geht da auch nicht vieles verloren?
Da geht extrem viel verloren. Es könnte ein Gewinn sein, wenn man zum Beispiel so etwas wie das da gerade beschriebene, nämlich eine Theorie darüber, wer eigentlich sozusagen die Macht im Staat wirklich hat, wer entscheidet darüber, ob das Volk hungert oder nicht, tut das der Staat, tut das die Wirtschaft, wer tut das sonst, Gott vielleicht, wenn man sich darum wirklich kümmern würde. Aber hier sind tatsächlich drei historische Stücke miteinander verkettet und verkuppelt worden, wobei die zweiten beiden, also der Julius Caesar und Antonius Kleopatra, auch historisch direkt miteinander zusammenhängen. Coriolan, das ist das erste und interessanteste Stück, was den Abend eröffnet. Daraus war auch der Ton gerade. Das wäre tatsächlich, glaube ich, auch vollkommen ergiebig und ein interessanter Text, wenn man das Stück alleine machen würde. Die Nachteile von diesen römischen Shakespeare-Stücken sind natürlich, die sind unheimlich personalintensiv und sie sind ein bisschen von heute aus verworren. Sie brauchen unheimlich viel an Vorwissen, um die Stücke zu verstehen.
So, und das wird jetzt leichter, ja? Durch John von Düffel.
Naja, das wird leichter, weil alle drei Texte quasi auf die Kernmotive reduziert sind. Also beim Coriolan ist es eben dieser Coriolan persönlich, der eigentlich ein Geschäftsmann ist, aber Politiker werden will und das Volk knechtet und er verachtet es auch. Er verachtet es zutiefst. Er hat mit Demokratie nichts zu tun. Er bricht die Verfassung, wenn es die in Rom überhaupt schon gegeben hat. Und er will überzeugen dadurch, dass er Krieg führt, kommt einem relativ bekannt vor und danach will er dann gewählt werden. Das verweigern aber schließlich die Volkstribunen. Das sind die beiden, die da zu Anfang gerade diese Anklage gegen ihn formulieren. Und er flieht aus der Stadt, weil er sonst vom Volk irgendwie gelüncht würde. Interessantestes Stück eigentlich. Dann kommt der Julius Caesar, den kennen Sie einigermaßen wahrscheinlich noch aus der Schule, der werdende Diktator, der von den Oppositionellen ermordet wird. Und die berühmte Rede von Marc Anton, der quasi das klassische rhetorische Meisterstück einer Totenrede, die eine Aufruhrrede gegen die Mörder ist. Das ist auch in diesem Text das Stärkste und das Zentrale. um sehr viel anderes geht es eigentlich nicht. Dann wird es relativ breit, dann kommt Antonius und Kleopatra, habe ich zum letzten Mal, glaube ich, gesehen, von Peter Zadig, ist 100 Jahre her und ist ein wahnsinnig in die Breite gehendes Stück, das dann tatsächlich eben auch von der Vergeblichkeit der Liebe in Zeichen der Macht zwischen Marco Anton und eben dieser Kleopatra erzählt. Das hat dann schon sozusagen inhaltlich nicht mehr so viel damit zu tun mit der Frage, wie man Politik versteht. Und das sind die beiden ersten Texte. Also so richtig will mir noch nicht einleuchten, warum von Düffel die drei Texte verbunden hat.
Okay, und was passiert da jetzt auf der Bühne in der Bearbeitung von Stefan Bachmann?
Auf der Bühne passiert etwas ganz Amüsantes eigentlich, also in vielerlei Hinsicht. Zum einen steht ein Hauskopf. Bei Frau Henkel in Berlin stand gleich sozusagen die ganze Skyline-Kopf. Hier steht ein Hauskopf. Das heißt, Sie sehen so ein Dreieck, so ein Dachdreieck, das auf der Spitze steht. Und das Haus strebt sozusagen in die Höhe. Diese Bühne von Olaf Altmann ist wie immer bei Olaf Altmann ziemlich signifikant. Dieses Dreieck kann sich nämlich bewegen. Das heißt, dieses Haus, das da Kopf steht, kann sich zur Seite neigen, nach rechts und links. Und dann kriegt man eine ganz gemeine Steigung, auf der gespielt wird. Und das ist tatsächlich diese Absturz- und Aufstiegsperspektive, die diese beginnende Demokratie, aber immer auch noch existierende Patrizierdiktatur ebenso in sich birgt. Also der Mord wird sozusagen auf einer 30% Schräge vollzogen. Dadurch werden die Figuren natürlich auch skurril und grotesk und irgendwie wie unwirklich und schon gar nicht irgendwie im richtigen Leben. Und das wird im dritten Teil bei dieser etwas in die Breite veranstalteten Antonius- und Kleopatra-Geschichte, da bewegt sich das Teil nicht mehr. Da sind wir quasi auf einer normalen Bühne. Und das Bild ist ziemlich stark und kräftig in den ersten beiden Teilen. Leider ist etwas passiert, wobei ich nicht weiß, ob das wirklich beabsichtigt war. Bachmann hat alle Rollen männlich besetzt. Das war zu Shakespeare-Zeiten gar nichts Besonderes. Wenn ich ältere Programmhinweise vom Thalia-Theater sehe, dann war das aber offenbar nicht von Anfang an so geplant. So ist es eine auch sehr ironische und somit etwas, wie soll man sagen, etwas schwülstigen sexuellen Untertönen gewürzte oder auch vergiftete Aufführung, wie so ein Männerspaß, speziell im dritten Teil bei der Antonius und Kleopatra, wo natürlich auch Kleopatra als Frau dann ein Mann ist und das ist dann irgendwie unangenehm ulkig und auch wirklich nicht so, dass man aus dieser Männerkonzentration dieses Textes, das sind natürlich alles alberne und blödsinnige und mit ihren Aufgaben vollkommen überforderte Männer, insofern ist es relativ zeitgemäß, es so zu inszenieren, aber es wird wahnsinnig albern. Und dann gibt es eine Figur, das ist der Bote, der läuft immer gegen die Wand, das macht er mindestens 10 Mal, das ist immer wahnsinnig komisch.
Slapstick.
Aber Stefan Bachmann ist ja einer gewesen, als er sozusagen in die Szene startete vom Zürcher Neumarkt her, das ist bestimmt 15 Jahre her, auch dem Theatertreffen eingeladen war, das war eine Art Bruder Leichtfuß, einer, der unglaublich entspannt inszenieren konnte. Hier habe ich den Eindruck, er hat wie ein schräges Mützchen auf diese Shakespeare-Mixtur von Düffel so eine Art Komödienstrategie draufgesetzt, speziell im dritten Teil, wo es ja eigentlich tragisch werden müsste. Das ist eventuell ganz charmant, wenn man noch einen Kern von Gedanken in dieser Veranstaltung hätte. Der ist wirklich nur am Anfang. Der ist wirklich am Anfang, der ist stark. Ich hätte, wie gesagt, den Coriolan hätte ich mir gerne auch alleine angeguckt. Aber von da an geht es nicht bergab. Es geht immer bergauf und bergab in dieser kippenden Dachkonstruktion. Aber sozusagen intellektuell geht es speziell so im dritten Teil bergab, dann doch beträchtlich bergab, ja.
Unser Kritiker Michael Lages über Rom, die Bearbeitung der römischen Tragödien von Shakespeare durch John von Düffel und inszeniert von Stefan Bachmann.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Aribert Reimann ist inzwischen 85 Jahre alt und ein Altmeister der Opernkomposition. Vor 9 Jahren wurde seine Oper Medea in Wien uraufgeführt und ziemlich gefeiert. Sicher auch, weil Reimann sich dabei an diesen komplexen Medea-Figur von Franz Grillparzer orientierte, die als Kindsmörderin zwar schuldbeladen, aber eben auch verletzlich ist. Reimanns Medea kam später dann nochmal in Berlin auf die Bühne und heute Abend feierte sie am am Essener Alto-Theater Premiere und gesehen und gehört hat das für uns Ulrike Gondorf. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Medea-Geschichte ist ja nicht umsonst so oft auf der Bühne zu sehen, also ob als Oper oder auch als Drama, weil diese Figur in jeder Hinsicht so viel bietet. Wie gehen denn die Essener damit um?
Ja, dadurch, dass sich Aribert Reimann für Grillparzer entschieden hat, ist es gar nicht so dieses skelettartige, ein bisschen holzschnittartige, aber ungeheuer stark wirkende Geschichte mit ganz wenigen, ganz einfachen Komponenten. Medea wird verlassen, sie rächt sich an ihrem Mann, indem sie die gemeinsamen Kinder tötet und dabei natürlich auch sich selber ungeheures Leid zufügt. Das ist so die antike Version, die wir sehr gut kennen. Die Reimannsche Version bietet sehr viel mehr von dem ganzen Umfeld, also sehr viele Szenen, in denen Medea und Jason und die Kinder an diesem Hof des Königs, wo sie Zuflucht suchen, wo sich dann das Verhältnis zwischen Jason und der Königstochter entspinnt, mit dem Medea betrogen wird. All das ist sehr viel breiter belichtet. Ich muss sagen, so im ersten Teil der Oper wurde es mir fast schon ein bisschen zu breit. Also der Abend zieht ganz gewaltig an im zweiten Teil, wenn es dann natürlich zu diesem schrecklichen Kindermord im Off wird, das gezeigt wie ja meistens auf dem Theater, aber zu diesem ungeheuren Ausnahmezustand der Medea kommt. Das ist Claudia Bareinski, die Sängerin, die schon vor 9 Jahren die deutsche Erstaufführung gesungen hat.
Und wir hören mal in einen Ausschnitt rein, in ein Duett zwischen Jason und Medea. Da wird nämlich auch musikalisch sofort klar, dass es sich hier um so eine wirklich komplizierte, belastete Liebesbeziehung handelt. Claudia Bareinski, Sie haben es schon gesagt, Frau Gondorf als Medea und Sebastian Noack als Jason waren da zu hören. Das hört sich wahnsinnig anspruchsvoll an.
Ja, das ist es. Und hier kann man sagen, sind wir schon im entschieden lyrischsten Teil der Oper. Oh. Weil das ist das Verblüffende, was Reimann macht und womit er einen natürlich auch wieder überwältigt, auch wenn man das Stück schon vorher kannte. Also das Klotzige, das Gewaltige, das Brachiale, klanglich, das ist eigentlich am Anfang, wo Medea ausgegrenzt wird, wo sie leidet. Aber je mehr sich diese existenzielle Ausweglosigkeit zuspitzt, umso mehr dünnt Reimann aus. Es gibt Linien, wo nur noch einzelne Instrumente musizieren mit ihr. Es kommt ein fast kammermusikalischer Ton, aber eine ungeheure Intensität, die nach innen gekehrt wird. Und tatsächlich endet die ganze Oper mit diesem, ja, ich sag's mal, falschen, vergifteten, aber doch andererseits auch wahnsinnig berührenden Liebesduett, wo man denkt, vielleicht hätte diese Geschichte zwischen diesen zwei Menschen auch ganz anders gehen können. Also da ist Reimann einfach psychologisch stark und gibt uns ganz andere Gedanken als eine Version der antiken Tragödie, wenn wir die sehen als Schauspiel.
Aribert Reimann hatte sich in einem Interview vorher schon sehr positiv über den Dirigenten Robert Lindra und die Essener Philharmoniker geäußert. War das perfekt umgesetzt heute?
Das war jedenfalls ganz großartig umgesetzt. Also ich glaube, für eine Live-Aufführung wirklich sehr, sehr nahe an perfekt. Das war auch der stärkste Eindruck. Claudia Bareinski natürlich in ihrer dramatischen Kraft, in ihrem virtuosen Gesang, hat das Publikum hingerissen, ist sehr gefeiert worden. Aber Robert Jindra und die Essener Philharmoniker haben fast noch den größeren Applaus gekriegt. Und ich muss sagen, zu Recht, weil Reimann fächert da eine solche Klangwelt auf, zum Teil, indem er sämtliche Streichinstrumente dieses großen Apparats einzeln unterschiedliche Stimmen spielen lässt und damit ganz seltsame Mischungen und Stimmungen erzeugen kann. Natürlich hat er viel dabei, die Celesta, die Harfe, einen großen Schlagzeugapparat, viele Blechbläser. Also es ist ungeheuer viel da, aber so wie er mischt und diesen Apparat führt, das gibt schon ganz eindrückliche und wirklich starke Klangerlebnisse. Und das hat Robert Jindra und die Essener Philharmoniker haben das großartig umgesetzt. Farbig, dramatisch, in großer Spannung, aber eben auch mit großer Präzision. Nachher wurde auf der Bühne noch eine Person gefeiert, die wir alle nicht gesehen haben, aber die zu diesem gelungenen Zusammenspiel sicher viel beigetragen hat. Das war die Soufflöse, zu der alle hingingen und ihr im Kasten die Hände schütteln wollten, weil die natürlich die Sänger sehr aus der Nähe begleiten kann bei diesen enorm komplizierten tückischen Einsätzen. Robert Jindra, der Dirigent, ist vor ihr in die Knie gegangen und hat ihr die Hand geküsst da unten im Kasten. Also ein großes Ereignis, an dem ungeheuer viel Schwierigkeiten im Vorfeld zu überwinden waren, aber das haben alle Beteiligten wirklich unter großem Einsatz und mit einem großen Ergebnis hingekriegt und der Abend ist so angelegt, dass er sich kontinuierlich steigert, gerade darin, dass er eigentlich immer stiller und immer intensiver wird dadurch.
Sagt unsere Kritikerin Ulrike Gondorf über die Premiere von Aribert Reimanns Oper Medea heute Abend am Essener Alto Musiktheater. Die nächste Vorstellung, die ist am 28. März.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Ja, das ist schon faszinierend, welche Magie, welche Anziehungskraft das alte Ägypten immer noch auf uns hat. Die Pyramiden, die Pharaonengräber und vor allem der Kindkönig Tutanchamun. Die Schätze seiner Grabkammer sind mal wieder auf Reisen durch Europa und in Paris, wo jetzt 150 Originalobjekte gezeigt werden, sind schon im Voraus 130.000 Tickets verkauft worden. Erwartet werden 1 Million Besucher. Was auch damit zu tun haben dürfte, dass diese Objekte Ägypten demnächst eben nicht mehr verlassen werden. Barbara Kostolnik konnte schon mal einen Blick in die blau-goldene Welt werfen.
Das neue Ägypten braucht dringend Werbeträger. Und der Beste kommt aus dem alten Ägypten.
Nous sommes en 1336 avant Jésus-Christ.
Wir befinden uns im Jahr 1336 vor Christus. Der junge Tutanchamun besteigt den Thron. Er ist umgeben von unbeschreiblichem Luxus bis zu seinem plötzlichen Tod im Alter von 19 Jahren.
Tutanchamun means the living image of God Amun.
Tutanchamun bedeutet das lebendige Abbild des Gottes Amun, erläutert der Kurator der Ausstellung Tarek El Awadi. Die Statue von Gott Amon mit seinem Schützling steht am Eingang der Ausstellung. Amon wacht über den Pharao, dem der Kopf fehlt.
And you see Tutanchamun without the head.
Sie sehen Tutanchamon ohne Kopf und denken sich vielleicht, der Kopf mag abgefallen sein im Laufe der Jahre. Aber wenn Sie hinter die Statue gehen, sehen Sie auch, dass es 2 Hieroglyphennamen für Tutanchamon gab und dass man die Silben Tutanch sorgfältig zerstört hat, sodass nur mehr der Name des Gottes Amon übrig blieb.
And they left the name of the God Amon.
Ironischerweise hat diese komplette Auslöschung seines Namens nach seinem Tod dazu beigetragen, dass heute alle Welt ausgerechnet diesen ägyptischen Pharao am besten kennt.
Man
radierte seinen Namen aus, setzte alles daran, ihn vergessen zu machen, erklärt der Ägyptologe Dominique Farou. Und weil man es geschafft hat, dass sich Jahrtausende niemand mehr an ihn erinnert, hat sein Grab als einziges die Grabräuber und die Plünderungen überlebt und ist ungeöffnet geblieben. Bis der Engländer Howard Carter im November 1922 den Pharao und seine Schätze ans Licht brachte. Die Ausstellung in den Hallen von La Villette ist ein Fest in Gold und Blau, Schmuckstück an Schmuckstück, bestens in Szene gesetzt in abgedunkelten Sälen.
C'est époustouflant.
Das ist atemberaubend, sagt Dominique Farou. Sie haben wirklich interessante Exponate ausgewählt. Dieses Boot aus Holz, das den Herrscher ins Jenseits begleiten sollte. Dieser vergoldete Fächer oder das Etui für seinen Jagdbogen, auf dem ein Etikett mit Hieroglyphen zu finden ist. Ein Kelch aus Alabaster, ebenfalls mit prächtigen blauen Hieroglyphen verziert, den Carter am Eingang des Grabes gefunden hatte. Eine schwere Kette mit blauen Skarabäen aus Lapislazuli, Krummstab und Geißel, ein vergoldeter Schrein. Der Wächter, eine Statue, die wie 60 andere Objekte auch zum allerersten Mal Ägypten verlassen hat.
The most interesting artifact, a masterpiece of art, is the Guardian statue.
Das ist das interessanteste Artefakt dieser Wächter, ein Meisterwerk, schwärmt Kurator El Awadi. Die einzige Statue in Lebensgröße, die Howard Carter im Grab gefunden hat. Wenn sie vor ihm stehen, dann sieht er sie nicht an, weil er ins Jenseits blickt, in die Ewigkeit. Die Exponate sind atemberaubend inszeniert. Sie wurden unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen von Kairo nach Paris transportiert. Die Versicherungssumme ist enorm, bestätigt der ägyptische Antikenminister Khaled El Alani. Die Objekte dürfen Ägypten für einen eng umrissenen Zeitraum verlassen, aber nur, weil es Staatsgarantien gibt. Unsere Kuratoren wachen über die Objekte. Sie fertigen täglich einen Bericht über ihren Zustand an und sorgen dafür, dass alles zurückkehrt. Die Mumie des Pharao, der Sarkophag und auch die Grabmaske fehlen in Paris. Sie dürfen Ägypten nicht verlassen. Staatsräson. Die Exponate werden nach der 10-Länder-Tournee, die Tutanchamons Schätze im Mai 2020 auch nach Mannheim bringen wird, pünktlich zum 100. Jahrestag der Entdeckung des Grabs 2022 wieder nach Ägypten zurückkehren, um dort für alle Zeiten zu bleiben. Denn die Tour ist auch ein Werbefeldzug für Ägypten, wie der Kurator der Ausstellung unumwunden zugibt. Wir laden alle Besucher dieser Ausstellung ein, den gesamten Schatz des Pharao inklusive der Maske, der Mumie und des Sarkophags im neuen ägyptischen Museum in Kairo zu erleben. Das Land ist sicher und stabil. Wissen Sie, Tutanchamun ist Ägyptens bester Botschafter.
Best Ambassador.
Ein Botschafter, der die Menschen aus aller Welt seit seiner Entdeckung vor fast 100 Jahren in seinen Bann zieht.
Also, nächstes Jahr in Mannheim und dann nur noch im Ägyptischen Museum in Kairo die Schätze aus der Grabkammer des Pharaos Tutanchamun. Barbara Kostolnik berichtete aus Paris.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In 40 deutschen Städten haben zehntausende Menschen gegen die geplante Urheberrechtsreform der EU demonstriert. Sie verlangten vor allem die Streichung des Artikels 13. Danach sollen Plattformen wie YouTube künftig schon beim Hochladen prüfen, ob Inhalte urheberrechtlich geschütztes Material enthalten. Kritiker befürchten, dass dies nur über automatisierte Filter möglich ist, was einer Zensur gleichkommen könnte. Bruno Kramm, Mitorganisator der Berliner Demonstration, sagte heute im Deutschlandfunk Kultur:
Naja, natürlich ist das Ziel, gerade im Europäischen Parlament bewusst zu machen, dass es ein unglaublich großes zivilgesellschaftliches Engagement gegen eine Urheberrechtsreform gibt. Wir brauchen eine Urheberrechtsreform, aber keine Urheberrechtsreform, die Verwertungsmodelle aus der Vergangenheit jetzt wieder fest verankert und dann sogar Upload-Filter in letzter Konsequenz installiert, die dann nur den großen Konzernen helfen wird, die Möglichkeit haben, diese Strukturen zu nutzen.
Das EU-Parlament will am Dienstag über den Entwurf zur Urheberrechtsreform abstimmen. Der Domkapellmeister der Regensburger Domspatzen, Roland Büchner, geht zum Schuljahresende in den Ruhestand. Büchner leitete den Chor 25 Jahre lang. Wer ihm in das Amt folgt, ist noch nicht bekannt. Unter den Bewerbern sind auch Frauen. Es könnte also erstmals in der mehr als 1000-jährigen Geschichte des Chores eine Domkapellmeisterin die Leitung übernehmen. Eine niederländische Forschergruppe hat nachgewiesen, dass es sich bei dem Stillleben Vase mit Mohnblumen von 1886 aus dem Wadsworth Athenaeum Museum im US-amerikanischen Hartford um ein echtes Werk von Vincent van Gogh handelt. Die Spezialisten des Amsterdamer Van Gogh Museums hätten zudem bestätigt, dass es unter der Farbe ein verstecktes Porträt gebe, berichtete die Art Newspaper. Dies zeige, dass van Gogh die Leinwand wiederverwendet habe, um Geld zu sparen. Das Gemälde befand sich seit 1957 in der Sammlung des Museums. Eine Fahrradhelmkampagne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer mit leicht bekleideten Models ist auf Empörung gestoßen. Die Umsetzung des eigentlich richtigen Themas sei peinlich altbacken und sexistisch, sagte SPD-Fraktionsvize Katja Mast der Passauer Neuen Presse. Halbnackte Frauen und Männer sollten nicht mit Steuergeldern auf Plakate gebannt werden. Das Bundesverkehrsministerium hatte die Kampagne mit dem Titel »Looks like shit, but saves my life« gestern vorgestellt. Sie soll vor allem junge Radfahrerinnen und Radfahrer zum Tragen eines Helms animieren. Die Plakate sollen von kommender Woche an in deutschen Großstädten zu sehen sein. Auch in sozialen Netzwerken gab es Kritik an der Aktion.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Buchmarkt ist in der Krise. Darüber können Preisverleihungen und prominente Lesungen auch bei der Leipziger Buchmesse nicht hinwegtäuschen. Ja, es gibt viele tausend Veranstaltungen, aber es gibt eben auch viele Sorgen. Weniger Bücher werden gekauft und die Käufer, die werden älter. Den großen Handelshäusern sitzt Amazon im Nacken. Und dann hat ja eben auch die Insolvenz des Buchgroßhändlers KNV die Branche hart getroffen, vor allem die kleinen Verlage. Denn KNV ist einer der Zwischenhändler, der dafür sorgt, sorgt, dass man bestellte Bücher am nächsten Tag bekommt. Christian Raphansl ist im Studio, war in den vergangenen Tagen auf der Buchmesse unterwegs. Was dringt denn von dieser Krise durch?
Also wirklich gesehen habe ich das eigentlich nur an einer Stelle. Da hatte ein kleiner Verlag so ein Fahrrad aufgebaut. Jeder sollte mal drauf nach dem Motto, wir müssen strampeln. Ansonsten muss man tatsächlich nachfragen. Und dann ist die Stimmung, ich würde mal sagen, so kämpferisch, wütend bis betont zuversichtlich. Ich habe mich also bei kleinen Verlagen umgehört. Die sind alle sehr unterschiedlich von dieser Insolvenz betroffen. Das Problem ist, dass gerade viele kleinere und mittlere Verlage über KNV ausgeliefert haben und ausliefern. Und das Prinzip ist ja, KNV ordert bei den Verlagen, die schicken dann die Bücher an diesen Großhändler, der liefert dann an die Buchhandlungen aus und zahlt dann nachträglich die Verlage aus. Und da ist er eben einer von zwei großen Playern und das betrifft wirklich 50% des Barsortiments und deshalb hat das echte Panik ausgelöst. Und der Zeitpunkt war auch sehr ungünstig. Die Insolvenz, die kam ja Anfang des Jahres und da eben nachträglich bezahlt wird, hat das volle Kanne das Weihnachtsgeschäft 2018 getroffen. Das heißt, die Verlage hatten fürs Weihnachtsgeschäft ausgeliefert, die Bücher sind weg, das Geld ist weg. Also viele Verlage rechnen damit, sie kriegen nur so 3-5% des Geldes, was sie eigentlich kriegen müssten.
Und was bedeutet das in Euro?
Auch das ist sehr unterschiedlich, weil die Verlage eben sehr unterschiedlich viele Bücher über KNV verkaufen. Da habe ich Leif Greinus gefragt, der ist Geschäftsführer von dem Verlag Volland und Quist. Und der sagt, bei ihm zum Beispiel wäre das 65.000 Euro. Das sind 12% des Buchumsatzes im Jahr. Er sagt aber auch, bei anderen Verlagen ist das ganz anders. Und er weiß das deshalb ziemlich genau, weil er auch im Vorstand der Kurt-Wolf-Stiftung sitzt. Und darin organisieren sich so kleine Verlage. Und da hat er Folgendes gesagt.
Wir haben Kollegen, die sind mit bis zu 20% und noch mehr betroffen. Da ist das nochmal eine ganz andere Dynamik. Es gibt wiederum dann andere, bei denen sind das noch nicht mal 1%. Also so ist die Bandbreite zwischen 1% und 20%. Aber alle Verlage sagen irgendwie, wir machen weiter. Ich habe tatsächlich bislang von noch keinem gehört, ich höre jetzt auf.
Okay, wir machen weiter. Ist das jetzt Optimismus oder? Ich weiß gar nicht, wie ich das deuten soll.
Zweckoptimismus, würde ich sagen, oder dieses berühmte Pfeifen im Wald. Denn bei manchen Verlegern erzählt man sich, da ist wirklich durch diese Insolvenz jetzt quasi das komplette Stammkapital aufgefressen oder so gut wie die Rücklagen sind weg. Und man hört immer wieder dann so Sätze, ja, nachdem du resigniert hast, dann machst du am nächsten Tag eben doch weiter, weil was willst du tun? Oder einer sagte zu mir, was sollen wir Verleger denn machen? Wir können ja nichts anderes. Es gibt aber auch wirklich viele, die sind richtig wütend, weil sie unterstellen, dass KNV eigentlich schon gewusst habe, dass das alles nicht mehr ganz ordentlich bei ihnen läuft und dass sie trotzdem noch weiter geordert hätten, auch im Weihnachtsgeschäft. Und Jörg Sundermeier zum Beispiel, der ist Verleger vom Verbrecherverlag, der hat mir gesagt, wir selbst hatten ziemlich viel Glück, wir haben da nur wenig verloren, aber auch dieses Wenige hätte ich doch lieber in den Lyrikband gesteckt und es damit verloren. Dann hätte es wenigstens ein schönes Buch gegeben. Ja, und der fasst die Stimmung so zusammen.
Wir sind alle unverschuldet verschuldet plötzlich. Wir können nichts dafür. Jemand anders hat sozusagen unser Geld ausgegeben, nicht gezahlt, wie auch immer. Es kann Folgeinsolvenzen hinter sich herziehen. Auch das von Unternehmen, die völlig unverschuldet mit in diese Krise hineingerissen werden. Also ja, wir fühlen uns bestohlen. Ich fühle mich bestohlen.
Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag. Dabei hat der Verlag ja gerade das große losgezogen mit dem Buchpreis an Anke Stelling, Schäfchen im Trocknen. Ja, und auf dieses Buch wird es jetzt natürlich auch einen riesen Run geben.
Ja, trotzdem ist die Situation erstaunlich paradox. So zwischen Buchpreis und Insolvenz von KNV, sollst du da jetzt feiern oder sollst du trauern? Er hat mir das so erzählt.
Also Buchpreisgewinn toppt natürlich alles und deswegen sind wir strahlend auf der Messe und wenn sie hier das Licht ausmachen, leuchten wir immer noch. Aber es war so, dass als die Nominierung verkündet wurde, das war genau am 14. Februar, gleichzeitig kam die Meldung, also fast zeitgleich, dass die KNV insolvent ist. Ich konnte es nicht einschätzen, was das bedeutet. Wir wussten nur alle sofort im Verlag, der Sekt bleibt zu.
Da habe ich mich gewundert, aber er hat dann gesagt, naja, für so einen kleinen Verlag, da ist das knifflig, weil du willst natürlich durch so einen Preis, den sie ja inzwischen dann bekommen haben, viele Bücher verkaufen, also eine zweite Auflage und so weiter. Aber ja, wie viel denn? Wie viel orderst du bei der Druckerei? 5.000 oder 10.000? Das kostet ja alles Geld und die Geldreserven bei einem kleinen Verlag sind eben klein, durch die KNV-Insolvenz noch kleiner. Und was mich wirklich überrascht hat, er hat gesagt, auch so ein Buchpreis im Rücken, der hilft bei Banken überhaupt nichts. Die können damit nicht kalkulieren, wie viele zusätzliche Bücher tatsächlich verkauft werden, weil die immer die Sorge haben, die Verlage drucken jetzt vielleicht zu viel vor lauter Freude. Und da hat er einen Kollegen zitiert, der Jörg Sundermeier, der hat ihm neulich Folgendes gesagt.
Das Problem ist, für die Banken sind wir Hersteller von Altpapier, weil wir den Rohstoffpapier benutzen und verschmutzen, indem wir ihn bedrucken mit tollen Texten. Und dieser Wert ist ein großer kultureller Wert sicherlich, aber für die Banken kein Wert, weil er eben keine verlässliche Größe ist. Und da ist der Unterschied, der wesentliche Unterschied zwischen größeren und kleineren Verlagen. Größere Verlage haben mehr Bonität als kleinere Verlage. Das ist der Hauptunterschied.
Ja, so unterschiedlich können die Perspektiven sein. Wie geht es denn jetzt weiter mit KNV, nachdem Insolvenz angemeldet worden ist?
Also die haben einen Stand auf der Leipziger Buchmesse. Ich würde sagen, die machen auch so demonstrativ Business as usual. Das läuft also unter dem Insolvenzverwalter weiter. Wie es ausgeht, weiß keiner. KNV betont, die Stimmung sei gut, auch unter den Kunden. Das habe ich jetzt nun ehrlich gesagt anders erlebt, weil die Verlage eben wirklich wütend sind. Aber tatsächlich, die Verlage beliefern ja weiter KNV, weil sie sich sonst halt ins eigene Fleisch schneiden würden. Ich habe aber auch immer wieder gehört, dass Verleger sagen, die Insolvenz von KNV, die zeigt eigentlich ein grundsätzliches Problem. Marc Lehmstedt zum Beispiel, der verlegt im kleinen Lehmstedt Verlag von Leipzig aus viele Fotobände, der sieht das sehr grundsätzlich und der meint, beim Buchhandel in Deutschland hätten wir zwar kein Monopol, aber ein Duopol. Und da sagt er,
das ist fast genauso schlimm. Das geht alles gut, solange es gut geht. Wenn aber einer mal irgendwann ins Rutschen kommt, wenn es irgendwo knirscht, und immer mehr ist es ja noch nicht als Knirschen, wir wissen nicht genau, was die Konsequenzen sind, aber wenn das einmal passiert, wenn einer von zwei Schwierigkeiten bekommt oder gar in Insolvenz geht, dann ist das gesamte System betroffen und ich weiß nicht, ob das nicht tatsächlich doch ein systemimmanentes Problem ist, dass der gesamte deutsche Buchhandel auf zwei Großfirmen ruht für den Vertrieb und das ist wirklich gefährlich.
Weil er eben meint, die große Sorge, die er dahinter hat, nachdem es schon im Handel mit Amazon einen einzigen großen Player gibt, das könnte dann auch beim Großbuchhandel so sein und dann würde der Druck noch größer auf die Verlage.
Christian Raphansel über die Krisenstimmung nach der Insolvenzanmeldung des Großhändlers KNV auf der Leipziger Buchmesse, die morgen zu Ende geht. Danke fürs Kommen.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Da schauen wir jetzt mal nach Bremen, die Stadt der Bremer Stadtmusikanten. 200 Jahre ist dieses Märchen alt. Die Geschichte über die altersschwachen Haustiere, die fortlaufen und gemeinsam ihre Stärke entdecken, indem sie sich übereinander stapeln. Überall stehen sie in Bremen herum, die Stadtmusikanten. Und jetzt auch noch eine Ausstellung in der Kunsthalle. Es geht um Kunst, Kitsch und Gesellschaft. Annette Schneider hat diese Ausstellung für uns besucht.
Es gibt eine Skulptur im Ratskeller, die allerdings jetzt bei uns steht. Es gibt Stadtmusikanten im Schnoor, in der Böttcherstraße. Man kann sie ja heutzutage sogar in Gartengeschäften kaufen und bei sich selbst in den Garten stellen und an die Hauswand machen. Also sie sind überall.
Sagt Kuratorin Manuela Husemann und steht vor einem hohen Wandregal mit Stadtmusikanten-Kitsch aus über 100 Jahren. Da sieht man die als Pyramide aufeinander gestapelten Tiere, als kleine Holz- und Glasfiguren, als Flaschenöffner und Handpuppen, als Motiv auf Uhren, Bechern, Gläsern. Drei Seiten brauchten die Gebrüder Grimm einst, um die haarsträubende soziale Ungerechtigkeit ihrer Zeit festzuhalten und eine radikale Alternative zu entwickeln, in der sich die wegen ihres Alters Vertriebenen zusammentun, gemeinsam Widerstand leisten und sich ein würdiges Dasein erkämpfen. Jetzt laufen im Kitschregal einige Monitore mit niedlichen Zeichentrickfilmen sowie Fernsehbeiträgen, die zeigen, dass die Tierpyramide heute selbst in Japan bekannt ist und weltweit als Glücksbringer gilt. Das Bremer Stadtmarketing hat ganze Arbeit geleistet. Doch Manuela Husemann stellt klar,
es war uns ganz wichtig, auch die Themen des Märchens mit aufzugreifen, denn das Märchen ist sehr politisch gewesen und sehr sozialkritisch.
Tatsächlich legt sie im Zentrum der ungewöhnlichen Ausstellung den sozialen Sprengstoff der Geschichte frei, mit Hilfe von Gemälden, Skulpturen, Fotografie und Installationen.
In Deutschland waren eher Märchen wie das Aschenputtel oder Dornröschen sehr beliebt, also wo irgendwelche Prinzessinnen in Not waren. Diese derben Tiere mit viel Geschrei waren gar nicht so angesagt. Man erkennt dann, dass es immer weiter verniedlicht wird.
Nach einigen formalen Spielereien, bei denen zum Beispiel statt der Tiere Stühle gestapelt werden, steht man dann vor einer Serie des russischen Fotografen Boris Mikhailov. Er zeigt Obdachlose in der gerade zusammengebrochenen Sowjetunion, Menschen von den Vertretern eines entfesselten Kapitalismus als nutzlos und überflüssig erklärt, wie die Tiere bei den Gebrüdern Grimm.
Altersarmut, aber auch Obdachlosigkeit ist immer noch ein Thema. Wer zur Gesellschaft dazugehört und wer nicht? Was sind die Leute, die es schwerer haben im Leben aufgrund von Hautfarbe, von Religion? Da gibt es ja viele, viele Gründe, weshalb jemand es schwerer hat, in der Gesellschaft angenommen zu werden als andere Leute.
Nur machen wir uns ungern Gedanken darüber. Nach dem Motto »Ignorieren unmöglich« rückte Manuela Hosemann deshalb die Arbeit des südkoreanischen Künstlers Jim Hong-seok mitten in den Raum. Auf einem großen Podest liegen dort aufgehäuft mehrere menschengroße Plüschtierkostüme.
Und auf einer Texttafel liest man, dass sich hierin die Familie Tirana aus Albanien befindet, die nach Deutschland gekommen sind, um ein besseres Leben zu führen. Jetzt allerdings für 8 Euro die Stunde in der Kunsthalle ihre Performance machen, um zu überleben. Und Jim Hong-seok fragt uns da, wie wir uns jetzt verhalten sollen.
Abwarten und das Gegebene als alternativlos hinnehmen, wie es uns die Herrschenden immer wieder einreden wollen, wäre allerdings die denkbar schlechteste Variante. Und so geht es, kurz bevor man am Ende dieser gelungenen Ausstellung wieder in der Welt des Kitsches landet, um alles.
Bei uns ist auch der nächste Schritt der Widerstand. Da gibt es einen Raum, wo wir uns genau damit auseinandersetzen, mit diesem tierischen Aufstand.
Karl-Heinz Hödecke malte Anfang der 80er Jahre mit heftigem Gestus eine großformatige Tierpyramide vor betongrauer Mauer. Aggressive Tiere zum Sprung bereit. Hausbesetzer heißt das Bild, die Ausgestoßenen im Kampf für bezahlbaren Wohnraum gegen Spekulantentum. Hiva K. zeigt in einem Video Demonstranten im Iran, die vor dem Tränengas der Polizei zurückweichen, um sich gleich darauf wieder zusammenzufinden. Und dann ist da noch die grandiose Arbeit von Maurizio Cattelan. Als er das Märchen gelesen hätte, erzählte er einmal, hätte er gedacht, dies deute auf eine sozialistische Moral hin, wie wir Kreativität und Freundschaft zusammenbringen und jeden Kampf gewinnen können. Also schuf er Anfang der 90er Jahre 2 Tierpyramiden, die einander im Zentrum der Ausstellung gegenüberstehen. Eine besteht aus echten, ausgestopften Tieren, die andere aus Tierskeletten. Während die Skelette zeigen, wohin Duldsamkeit und endlose Stillhalten führen, bilden die ausgestopften Tiere eine große, kraftvoll gespannte Einheit, bereit zum Kampf gegen eine ungerechte Gesellschaft. Das vermeintlich niedliche Märchen der Bremer Stadtmusikanten, die Ausstellung zeigt es in seiner ganzen Größe und Aktualität.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Leipzig ist, das ist das Schöne, eine Autorenmesse, steht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Um sie geht es in den Hallen und abends in der Stadt, schreibt Julia Enke. Und überall präsent ist Mascha Gessen, die zur Eröffnung der Buchmesse den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung bekam. Als Kind jüdischer Eltern 1967 in der Sowjetunion geboren, so die Welt am Sonntag, ging Anfang der 80er Jahre in die USA, kam Anfang der 90er zurück, verließ Russland 2013 wieder wegen eines neuen homosexuellen feindlichen Gesetzes und lebt seither mit ihrer Frau und 3 Kindern in den USA. Was sagen da nur die völkischen Frauen aus der alten Germanenecke? Von rechten Verlagen war auf der Messe selbst kaum etwas zu spüren. Vielleicht hatten sich ihre Aktivitäten schon eine Woche zuvor in Halle an der Saale erschöpft, wo man sich konspirativ getroffen hatte, als Gegenprogramm zu Leipzig, stellt die Welt am Sonntag in ihrem Messerückblick fest. Aufreger gab es nicht, bilanziert der Tagesspiegel vom Sonntag. Wirkliche Höhepunkte oder erhöhtes Promi-Aufkommen genauso wenig, schreibt Gerrit Bartels. Und am Ende ist das vielleicht das Beste, was einer Messe wie der Leipziger passieren kann. Auch Bücher sind schließlich immer dann die besten, wenn sie nicht auf Spektakel aus sind. Aber worauf sollten Bücher aus sein, damit sie sich möglichst gut verkaufen? In Frankreich wird in diesen Tagen nicht nur wild gewütet und zerstört, klärte uns die Neue Zürcher Zeitung auf. Nein, auch schicke neue Dinge werden dort zurzeit entworfen. und präsentiert beim Salon du Livre in Paris, der Buchmesse unserer französischen Nachbarn. Der kleine Verlag Adespot hat an seinem Stand ein wasserdichtes Buch vorgeführt, so Claudia Mäder in der Neuen Zürcher. Seine Seiten sind aus Steinpapier, einem Erzeugnis aus Calciumcarbonat und Polyethylen. Und diese Mischung ist laut Hersteller einerseits äußerst umweltschonend, kein einziger Baum fällt ihr zum Opfer und andererseits eben auch absolut wasserabweisend. Das könnte dem gedruckten Buch in unseren digitalen Zeiten doch erst einmal wieder einen großen Vorteil gegenüber dem elektronischen Buch verschaffen. Das sollte man schließlich besser nicht mit in die Badewanne nehmen. Der Pariser Buchmesse verdanken wir in diesem Jahr aber noch mehr. Leserreaktionen, die einfach unberechenbar sind, wie es in der Süddeutschen Zeitung hieß. Da kommen einer Bloggerin beim Durchblättern des in der Buchhandlung zufällig aufgegriffenen Buchs Die Wand von der ihr völlig unbekannten Autorin Marlene Haushofer plötzlich die Tränen. Sie schreibt das auf Instagram und die Absatzzahlen schnellen in die Höhe, beschrieb Josef Hahnemann, wie Buchmarketing heutzutage funktioniert. Der Verlag Akzüt musste in einer Notaktion den 1963 erschienenen Roman der Österreicherin nachdrucken. Wie lange wird es da den professionellen Literaturkritiker überhaupt noch geben? Bücher haben nicht zwangsläufig mit Schriftstellern zu tun. Literarischer Esprit ist tendenziell kränkend. Das stellte die Neue Zürcher erst einmal ganz grundsätzlich fest, wenn es um einen neuen Förderer unserer Literatur geht. Deutschlands ranghöchster Fernsehunterhalter, so die Wochenzeitung Die Zeit, also Thomas Gottschalk, der nun viermal im Jahr im Bayerischen Rundfunk die Literatur zu den Menschen da draußen bringen soll, wie Lars Weißbrot schrieb. Die Gäste rücken im 8-Minuten-Takt auf der Sitzgruppe weiter, wie auf 80er-Jahre Kindergeburtstagen mit Reise nach Jerusalem. So wirkte die neue Literatursendung auf die Tageszeitung Die Welt. Als Soundtrack läuft der quasselnde Gottschalk, sein Outfit ist eine Mischung aus Pyjama und Perserbrücke, meinte Marc Reichwein. Eingeladen hat Gottschalk die ehemalige TV-Moderatorin Sarah Kuttner, zählte Die Zeit auf, den ehemaligen Anwalt Ferdinand von Schirach und die ehemalige Altphilologiestudentin Wea Kaiser. Sie alle erzählen etwas über ihre neuen Romane in die Bügelmikrofone. Und dabei hat immerhin fast eine 500.000 Menschen zugesehen. Das Parlando ist streckenweise derart banal, dass sich ein paradoxer Werbeeffekt einstellt, konnte da auch die Neue Zürcher bemerken. Man möchte dann doch wissen, worum es eigentlich geht in diesen Werken, fand Daniel Haas. Das Problem, so die Tageszeitung Taz, mit 5 oberflächlichen Fragen kann man vielleicht einen Hollywood-Star abspeisen, der seinen Film bewerben will. Wenn es allerdings um Literaturbesprechungen geht, reicht das nicht aus, bemängelte Carolina Schwarz. Aber was erwarten wir denn eigentlich vom Fernseher? Was sich das Publikum vom Rundfunk wünscht, fragt die Süddeutsche im Moment in einer kleinen Serie Wunschfunk. Welche Sendungen sehen, hören Sie gerne, wurde etwa der Autor und Moderator Raoul Aguiao Krauthausen gefragt. Sendung mit der Maus, so seine Antwort. Nachrichten sowie ein paar Comedy-Formate, das gesamte Programm des Deutschlandfunk. Das hören wir genauso gern wie den Profi-Bergsteiger Alexander Huber. Wann und wie viel schauen Sie fern? Seine Antwort: Ich habe keinen Fernseher.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Prokatzky und es war Fazit: Die Kultur vom Tage mit Marietta Schwarz. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.